Johannes der Täufer war ein sehr spezieller, außerordentlicher und bedeutender Mann. Markus eröffnet sein Evangelium mit dem Dienst des Johannes und bis heute gedenken Christen jeweils am 24. Juni seiner Geburt und am 29. August seiner Enthauptung. Und wir sind ja in der Reihe des Johannes des Täufers, das ist nun eine sechsteilige Reihe und wir sind jetzt beim fünften Teil. Wer sich interessiert für diese wichtige Persönlichkeit, kann natürlich alles nachhören auf unserer Webseite kirchimvolkshaus.ch oder fwg-zuerich.ch oder dann in einigen Wochen dann auch über Sermon online. Oder man kann es auch nachlesen, Sie haben auch ein Exemplar der Predigt, ein schriftliches Exemplar liegt hinten auf oder Sie können es downloaden als PDF auf unserer Webseite. Es ist eine interessante Persönlichkeit und ein bisschen verkannt eigentlich, dieser Johannes, weil sein Auftritt relativ kurz ist, aber es ist eine unglaublich wichtige Aufgabe, die er erfüllt. Das werden wir heute noch sehen und heute beschäftigen wir uns mit den vermutlich dunkelsten Stunden seines Lebens. Die Verkündigung des Johannes war direkt, schnörkellos und ziemlich hart, das haben wir letztes Mal uns angeschaut. Unmissverständlich wies er auf das Gericht, aber auch auf die Gnade Gottes hin, die durch den Messias zu uns gekommen ist. Und selbst gegenüber Herodes Antipas, diesem gewaltigen Herrscher, scheute er sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Johannes wies den Tetrarchen Herodes zurecht, weil dieser dem eigenen Bruder, dessen Frau Herodias weggenommen hatte. Johannes hielt ihm außerdem all das Böse vor, das er sonst noch getan hatte. Und da hatte er doch einiges, was er diesem Herodes Antipas vorhalten konnte. Und das wollte sich Herodes nicht gefallen lassen und so ließ er Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen. Und Josephus Flavius, der jüdische Geschichtsschreiber, der in jener Zeit auch lebte, berichtet, dass Johannes in der Festung Machaerus eingesperrt wurde. Diese Festung war da sehr abgelegen, quasi hinter dem Toten Meer, kann man sagen. Hier ist diese Festung, wo man ihn festgehalten hat. Und hier haben wir noch so die Überreste dieser Festung, wo man annimmt oder wo Josephus davon ausgeht, dass Johannes der Täufer dort gefangen gehalten wurde. Wie lange Johannes gefangen war, wissen wir leider nicht. Jedenfalls muss es für ihn eine zermürbende Zeit gewesen sein. Seine Jünger blieben mit ihm in Kontakt und vermutlich waren sie sogar für seine Verpflegung besorgt, was ja nicht unüblich war, dass nicht wie in unseren Gefängnissen quasi eine Gefängnisküche existierte, sondern die wurden eingesperrt und dann mussten halt die Angehörigen dafür sorgen, dass die genug zu essen bekommen. Das gibt auch heute noch Gefängnisse, die so funktionieren in anderen Ländern. Also die waren immer in Kontakt, seine Jünger mit dem Johannes. Und sie berichteten Johannes sogar über die vielen Wunder, die Jesus tat, wie Kranke gesund und gesund wurden, sogar wie Tote auferweckt wurden. Ich meine, das ist ja etwas ganz Besonderes. Und eines Tages gab Johannes zwei seiner Jünger den Auftrag, zu Jesus zu gehen. Sie sollen ihn fragen, bist du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Was ist denn da passiert mit Johannes? Was stellt denn er für eine Frage? Bist du der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Johannes der Täufer will wissen, ob Jesus der Messias ist. Er, in dem der Heilige Geist seit seinem Empfängnis wohnte, er, der Jesus taufte und sah, wie sich der Heilige Geist wie eine Taube auf ihm niederließ, er, der auf Jesus zeigte, als er zu ihm kam und rief, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Wie kam Johannes dazu, Jesus diese Frage zu stellen? Wenn es einer in Israel hätte wissen müssen, wer der Messias ist, dann ist doch das sein Wegbereiter. Das hätten wir von Johannes nicht erwartet. Was war da geschehen? Und leider gibt uns die Bibel keinen Einblick in die Gedanken und in die Gefühlswelt des Johannes. Wir können nur Vermutungen anstellen. Jedenfalls macht es den Anschein, dass Johannes verunsichert und irritiert war. Vermutlich hatte er eine andere Vorstellung davon, wie der Messias wirken würde. Gut, Jesus tat große Wunder, aber warum äußerte er sich zum Beispiel nicht zu Herodes, wie er es getan hat? Warum setzte sich Jesus nicht für die Gerechtigkeit ein? Wieso bemühte sich Jesus nicht darum, ihn aus dem Gefängnis zu holen? Wieso besucht ihn Jesus nicht? Das wäre doch nett gewesen, dass er mal seinen Wegbereiter besucht, ihm Trost zuspricht, ihn ermutigt. Schließlich hat er sich ja für ihn eingesetzt. Zermürbende Fragen, die er einfach nicht abschalten konnte. Ihm erging es ähnlich wie Elia, der nach dem großartigen Sieg auf dem Karmel nur noch sterben wollte. Er hatte den Eindruck, sein Dienst sei ins Leere gelaufen. Und so flehte er: Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Johannes wollte sich nun Gewissheit verschaffen, und so liefen seine beiden Jünger zu Jesus und sahen mit eigenen Augen, wie Jesus viele kranke, leidende und von bösen Geistern geplagte Menschen heilte. Sie sahen, wie er Blinden das Augenlicht schenkte. Sie hörten, wie er den Menschen das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und endlich fanden sie die Gelegenheit, Jesus anzusprechen, und sie sagten zu ihm: Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt sich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet nun nicht einfach, wie wir das gerne hätten: Ja, sagt Johannes, ich bin der Messias, auf den Israel wartet. Jesus sagte ihnen im Prinzip das, was Johannes von seinen Jüngern bereits hörte. Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündigt. Eigentlich alles Dinge, die sie ja Johannes erzählten, und deshalb schickte Johannes sie zu Jesus. Und Jesus gibt ihm praktisch dieselbe Nachricht wieder zurück. Und mit dieser Aussage nahm Jesus Bezug auf eine Aussage des Propheten Jesaja, die Johannes garantiert kannte, denn Johannes kannte den Propheten Jesaja sehr gut. Die Augen der Blinden werden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Die Lahmen werden springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Vermutlich stellte sich Johannes die Erfüllung dieses prophetischen Wortes anders vor. Bis dahin brachte er sie nicht in Verbindung mit dem Wirken von Jesus. Und ehrlich gesagt, würden wir das, was in Jesaja 35 steht, auch einer anderen Zeit zuordnen. Doch damit sagt Jesus dem Johannes, dass sich in seiner Gegenwart Reich Gottes ereignet. Das sind die Zeichen des Reiches Gottes, wenn der Messias Kranke heilt, böse Geister austreibt, Tote erweckt. Das sind die Zeichen des Messias. Und nur so nebenbei bemerkt, es gibt ja immer Leute, die sagen, Jesus hat den Heiligen Geist, wir haben den Heiligen Geist und deshalb können wir die gleichen Wunder wirken wie Jesus. Das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Weil Jesus ist der Messias. Und kein Mensch je auf dieser Welt konnte die Wunder wirken und in dieser Qualität und in dieser Häufigkeit wie Jesus, weil er der Messias ist. Und das ist das Zeichen des Messias, das Zeichen des Reiches Gottes. Damit sagte Jesus dem Johannes, dass sich in seiner Gegenwart eben das Reich Gottes ereignet. Sogar Tote werden erweckt. Und Jesus verstand die Verunsicherung und Irritation des Johannes. Er wusste, dass er eine andere Vorstellung von seinem Wirken hatte. Und deswegen klagt er ihn aber nicht an, sondern lässt ihm sagen, glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Glücklich, wer am Wirken Gottes keinen Anstoß nimmt. Auch dann nicht, wenn wir Gottes Handeln und Wege nicht begreifen. Und das kann ich euch garantieren, dass ihr früher oder später, und viele von uns haben das eh schon x-mal erlebt, aber wer es bis jetzt noch nie erlebt hat, früher oder später werdet ihr in eurem Leben an einen solchen Punkt kommen. An den Punkt, an dem wir die Welt und Gott nicht verstehen. Wo wir nicht verstehen, was vor sich geht und warum Gott sich nicht anders verhält. Und Gott mutet uns solche Zeiten zu und führt uns dadurch in die Tiefe, glücklich zu preisen, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Gerne möchten wir auf alles eine gute Antwort haben. Wir wollen erklären können, warum es in der Welt so viele Kriege gibt. Wir wollen wissen, warum so viele Menschen leiden müssen. Wir wollen wissen, warum sich menschliches Elend nicht schneller beseitigen lässt. Wir wollen wissen, warum Gott unsere Gebete für unsere Angehörigen nicht so erhört, wie wir es uns vorstellen. Aber wir bekommen selten eine Antwort, wenn wir ehrlich sind. Und manchmal müssen wir einfach demütig anerkennen, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere. Und Paulus schreibt einmal im Römerbrief, als er eine Erklärung macht, wie geht es im Römerbrief bei diesem Kapitel, immer so, dass ich denke, oh, jetzt verstehe ich den Paulus, und dann lese ich weiter, dann verstehe ich plötzlich wieder nicht, was er eigentlich meint. Und das, was ich dann entdeckt habe, ist, dass ich den Eindruck habe, Paulus hat beim Schreiben gemerkt, das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Und er hängt dann an, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief sind seine Weisheit und wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Wir können nicht alles verstehen, was Gott in dieser Welt tut und wie er handelt. Wir sind nur Menschen. Wir sind nicht Gott. Wer im Glauben reifer wird, lernt Gott zu vertrauen, selbst wenn alles in sich zusammenbricht. Und das Gebet des Glaubens lautet dann, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmacht, und das ist ein Bild für den Zusammenbruch des Lebens, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist Glaube. Und nachdem die Jünger des Johannes gegangen waren, begann Jesus über Johannes zu sprechen. Die Juden hatten ihn bereits abgeschrieben, schließlich saß er im Gefängnis. Und vielleicht dachten sie, das hätte er sich selber auf die eigene Kappe zu nehmen, hätte er sich selber verbockt, wenn er so gegen Herodes vorgeht. Ein bisschen Übereifer hätte ihn gepackt. Und darum musste er unbedingt Herodes öffentlich anklagen. Man muss die Wahrheit ja doch nicht immer so geradlinig sagen. Selber schuld, wenn er im Gefängnis sitzt. Was sie auch immer über Johannes dachten, Jesus wollte nun klarstellen, wer Johannes wirklich war. Und zuerst stellt er ihnen drei Fragen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu Johannes in die Wüste hinausgingt? Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein. Das wollten sie bestimmt nicht. Ein Schilfrohr, das sich im Wind bewegt, ist überall zu finden. Das wäre, wie wir sagen, gehst du raus, um einen Grashalm zu beobachten? Gehst du in die Wüste? Nein, da gehst du nicht in die Wüste, um einen Grashalm zu beobachten. Da gehst du aus dem Haus und dann hast du den ersten Grashalm. Nein, deswegen seid ihr bestimmt kein einziger in die Wüste gegangen. Zweite Frage. Was wolltet ihr denn sonst dort draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ganz bestimmt nicht. In der Wüste sucht man keine Männer, die fein gekleidet sind. Ihr wisst doch, Leute, die vornehme Kleider tragen und im Überfluss leben, sind in den Königspalästen zu finden. Dritte Frage. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Warum seid ihr? Was war euer Motiv, dahin zu gehen? Einen Propheten. Sie wollten einen Propheten sehen. Genau das wollten sie. Einmal im Leben einen echten Propheten sehen und erleben, wie er wirkt. Ein Prophet, von denen sie sonst nur noch in den alten Schriften lesen konnten. Und plötzlich ist einer real hier. Und das war interessant. Da gab es noch keine Fernseher, noch kein Radio. Das war interessant, da hat man Zeit. Da gehen wir mal schauen. Das ist attraktiv, das ist interessant. Ihre Vermutung war richtig. Johannes war tatsächlich ein Prophet. Jesus bestätigt das. Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen. Und noch mehr als das. Noch wichtiger. Johannes war mehr als ein Prophet. Er war Prophet und gleichzeitig die Erfüllung einer allgemein bekannten prophetischen Ankündigung. Er war also selbst Prophet, hat prophetisch gesprochen, hat auf den Messias hingewiesen, aber er war gleichzeitig die Erfüllung einer prophetischen Vorhersage, einer prophetischen Ankündigung, die 300 bis 400 Jahre zuvor gemacht wurde und im ganzen Volk Israel sehr bekannt war. Es war der Prophet Malachi, der ihn ankündigte. Jesus sagt, Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor mit dir her und er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Also er ist mehr als nur ein Prophet, sondern er ist die Erfüllung eine prophetische Voraussage, hat eine ganz bestimmte und wichtige Aufgabe im Heilsplan Gottes. Es gibt wenige, ganz wenige Menschen, die vorangekündigt wurden mit ihrem Dienst, den sie tun, der Bibel. Ganz, ganz wenige. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Doch dann sagt Jesus noch etwas, das für uns recht schwierig zu verstehen ist. Ich sage euch, unter allen Menschen, die geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes. Und doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes größer als er. Das wäre jetzt interessant, wenn wir jetzt so eine Umfrage machen würden. Was denkst du? Da gibt es auch in den Kommentaren natürlich verschiedene Varianten, wie man das zu verstehen hat oder verstehen könnte. Kein Mensch war größer, der je geboren wurde, als Johannes. Vermutlich sagte das Jesus aus zwei Gründen. Einmal war Johannes quasi auf der Schwelle zwischen altem und neuem Bund stand. Er war das Bindeglied zwischen den beiden heilsgeschichtlichen Zeiten. Er war der letzte große Prophet, bevor Jesus in die Welt kam, und er hatte die ehrenvolle Aufgabe, direkt auf die zentralste und wichtigste Person der Menschheitsgeschichte hinzuweisen, auf Jesus Christus. Und ein weiterer Grund, warum Jesus sagte, dass es keinen Größeren gäbe, war vermutlich seine Empfängnis. Mir ist keine andere Person bekannt, von der gesagt wird, dass sie bereits im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sei. Aber Johannes wurde bereits im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt, wie das der Engel Gabriel seinem Vater Zacharias ankündigte, schon im Mutterleib, wird es mit dem Heil, mit dem Heiligen Geist, wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Das war ein unglaublich großes Privileg. Man könnte vielleicht sagen, dass ihm die Rettung wie in die Wiege gelegt wurde. Deshalb vermute ich, dass Johannes wegen dieses Privilegs, weil er bezüglich der Erlösung bevorzugt wurde, im Reich Gottes eine andere Stellung haben wird. Der Geringste im Reich Gottes wird größer als Johannes sein. Das ist mein Vorschlag, wie man das verstehen könnte. Vielleicht habt ihr einen anderen, das ist das, der mir bis jetzt am meisten eingeleuchtet hat. Es gibt auch andere Erklärungen. Jesus erinnerte die Leute, wie es war, als Johannes noch nicht im Gefängnis war, sondern am Jordan taufte. Alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer, gaben Gott in seinem Urteil recht, sie haben sich von Johannes taufen lassen. Sogar die Menschen, die in Augen der religiösen Elite zum Abschaum der Menschen gehörten, wie Zolleinnehmer und Sünder, da hat man natürlich dann alles unter einen Hut genommen, Dirnen, alles wurde dann unter diesen Begriff genommen, die ließen sich taufen und sie bekannten ihre Sünden. Hingegen leisteten die Juden Widerstand, die wissen mussten, wer Johannes war und welchen Auftrag er zu erfüllen hatte. Die, die es eigentlich aus den Schriften wussten. Und Jesus sagte, die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machten den Plan zunichte, den Gott für sie hatte. Sie haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Sie waren nicht bereit, Johannes den Täufer anzuerkennen. Sie hielten sich vornehm zurück und lehnten ab, was Gott ihnen schenken wollte. Aber nicht nur das. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer verunsicherten durch ihr Verhalten die jüdische Bevölkerung. Sie machten sie abspenstig von Johannes dem Täufer, denn sie waren ja die Elite, sie waren ja die Gelehrten und sie sagen, ah, das mit dem Johannes, komm, vergesst das. Vergesst es. Das ist ein Spinner. Sie sagt noch etwas viel Schlimmeres, was wir gleich hören werden. Sie haben das Volk vom Plan Gottes weggerissen. Und so fragt Jesus, mit wem soll ich also die Menschen dieser Generation vergleichen? Welches Bild trifft auf sie zu? Und Jesus nahm spielende Kinder zum Vergleich. Ein Spiel, bei dem eine Gruppe von Kindern beispielsweise mit Flöten lustige Lieder spielen und die anderen Kinder reagieren darauf, indem sie tanzen. Das war ein Spiel, das die Kinder gespielt haben. Also die einen fangen mit etwas an, die anderen ergänzen das und dann dreht das wieder um, macht die eine Gruppe etwas, die anderen machen es nach. Das gibt's auch mit Pantomimen vormachen, die anderen müssen es erraten. Also dieses Spiel, Anlage nimmt Jesus als ein Bild zu erklären, was ist denn das? Was ist denn das für ein Geschlecht? So verglich er das Verhalten der Juden mit dem Verhalten der Kinder und sagte, sie sind wie Kinder. Sie haben auf dem Marktplatz sitzen und einander zurufen, wir haben euch auf der Flöte lustige Lieder gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder angestimmt und ihr habt nicht geweint. Ihr seid Spielverderber, ihr macht nicht mit. Ihr sitzt da wie sture Böcke, wie das nichts mit euch zu tun hätte. Ihr lasst euch nicht hineinnehmen in das Spiel. Ihr macht nicht mit dem, was Gott getan hat. Genauso verhielten sie sich gegenüber Johannes und Jesus. Johannes predigte und taufte und sie weigerten sich, darauf zu reagieren. Johannes, der Täufer, ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken und schon habt ihr gesagt, er ist von einem bösen Geist besessen. Also, es ist ungeheuerlich. Statt auf ihn zu hören und auf seine Botschaft zu reagieren, habt ihr ihn verleumdet. Jeder Jude wusste aus der Geschichte Israels, dass es immer gottesgeweihte Männer gab, die keinen Alkohol tranken und die ein asketisches Leben führten. Das wussten alle. Es ist empörend, wenn man über Johannes sagt, er sei deswegen von einem bösen Geist besessen. Es ist eine Ungeheuerlichkeit, diese Anklage. Aber leider ist es so, wenn Menschen etwas kategorisch ablehnen, schrecken sie nicht davor zurück, Lügen zu verbreiten, Menschen zu verleumden. So wurde zum Beispiel über die Christen in der Antike gesagt, sie würden ihre Kinder opfern. So eine weit verbreitete Aussage. Sie würden ihre Kinder opfern, töten. Quasi Gott ihre Kinder opfern. Was für ein Unsinn. Aber wenn man jemanden ablehnen will, dann verleumdet man. Und Jesus hatte einen anderen Lebensstil als Johannes. Aber auch das schien ihnen falsch zu sein. Der Menschensohn ist gekommen, sagt Jesus. Das Menschensohn ist der Begriff für Jesus, Sohn Gottes. Isst und trinkt wie jedermann. Und da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer. Dieser Freund, der Zolleinnehmer und Sünder. Jesus trank Wein, er fastete nicht so wie Johannes. Er war den Menschen mehr zugetan als Johannes. Jesus besuchte sogar Menschen und ging in ihre Häuser. Aber das war ihnen auch nicht recht. Jesus beschimpften sie als Säufer und Sünder, obwohl er noch nie betrunken war. Die Juden wollten offensichtlich nicht annehmen, was Gott ihnen schenken wollte. Sehr schade. Es geschah leider das, was der Evangelist Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums schrieb. Jesus kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Zum Glück verachteten nicht alle Juden, was Gott für sie tat. Es gab Juden, die sich mit ganzer Überzeugung von Johannes taufen ließen und die später Jesus nachfolgten. Und so sagt Jesus zum Schluss, und doch hat die Weisheit Gottes recht, das zeigt sich an all denen, die sie angenommen haben. Eben die dieses Spiel mitgemacht haben. Und an denen könnt ihr die Macht Gottes sehen. Zu welchen Menschen gehörst du? Hast du Jesus angenommen? Oder gehörst du auch zu denen, die ihn belächeln, die sagen, ja, das ist etwas für die Frommen. Gut, wir leben in einer christlichen Kultur, da spricht man halt von Jesus, aber das ist halt bei uns so, würden wir noch irgendwo anders wohnen. So wichtig ist dann Jesus auch nicht. Fällt Jesus bei dir auch durch? Wisst ihr, den Jesus, den die Leute heute kennen, das ist meistens ein Jesus, der gefüllt wird mit allen Idealen, die wir haben. Jesus wird dann einfach da irgendwie hineingemurkst und denn das ist christlich, das ist christlich, das ist christlich. Und dann fragt mal die Leute, wie gut sie die Bibel kennen, ob sie das Neue Testament vielleicht mal gelesen hätten oder wenigstens ein Evangelium. Und dann merkt man, es ist einfach so ein Wulst von Vorstellung, was christlich ist und was nicht christlich ist, was mit dem christlichen Glauben zum Teil überhaupt nichts zu tun hat. Und dann nimmt man Jesus nicht ernst. Zu welchen Menschen gehörst du? Hast du Jesus angenommen? Der Evangelist Johannes schreibt, nachdem er gesagt hat, dass das Volk Israel nichts von Jesus wissen wollte, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist das Geschenk Gottes. Bist du ein Kind Gottes geworden? Das wirst du, wenn du Jesus in dein Leben einlädst. Das war eine dunkle und ich denke die dunkelste Zeit im Leben des Johannes. Er saß im Gefängnis und verstand nicht, warum Jesus in der damaligen Gesellschaft nicht mehr veränderte. Plötzlich war er sich nicht mehr sicher, ob dieser Jesus, der große Wunder vollbrachte, tatsächlich der Messias sei. Und vielleicht zermürbte er sich mit der Frage, obwohl alles umsonst gewesen sei, ob er sich vielleicht sogar getäuscht hätte. Gott mutet uns solche Zeiten zu. Dadurch führt er uns in ein tieferes Vertrauen zu ihm. Wir lernen ihm zu vertrauen, auch wenn wir nicht alles, was wir erleben und sehen und fühlen, einordnen können. Jesus sagt auch zu dir, glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Es ist immer die beste Entscheidung. Sollten wir den Überblick und die Kontrolle über unser Leben verlieren, und das werden wir bestimmt, mindestens einmal im Leben, wenn nicht mehr. Es ist dann die beste Entscheidung, bei Jesus zu bleiben. Wir sollten uns hüten, deswegen Gott anzuklagen, weil wir die Übersicht nicht mehr haben. Nehmen wir zu Herzen, was Gott durch Jesaja uns sagt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Vertrauen wir also den Gedanken Gottes, denn so finden wir unseren inneren Frieden. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für das Wort, das uns Orientierung gibt. Und das uns auch hilft zu verstehen, wie Leben funktioniert, auch wenn wir dir nachfolgen. Und es hat mich schon erstaunt, dass Johannes der Täufer, der eigentlich dein Wegbereiter ist, plötzlich verunsichert war, ob du jetzt nun der Messias bist oder nicht. Und Herr, viele von uns durchlaufen solche Tiefen. Und Herr, wir wollen an dir festhalten, im Wissen darum, dass deine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Und dass wir nicht alles bis ins Hinterste und Letzte verstehen müssen, was auf dieser Welt vor sich geht. Und auch nicht das Hinterste und Letzte, was in uns vor sich geht. Sondern dass wir auf dich sehen, demütig vor dir werden und dir vertrauen, auch wenn wir die Kontrolle verlieren. Und ich möchte dich jetzt auch noch bitten für Charles und Rösli und die ganze Familie, dass du sie tröstest und segnest ihnen, hilfst beim Abschied nehmen von ihrem Sohn. Und ich bitte dich für John und die Familie, dass du auch sie leitest und vor allem John, dass du ihr hilfst, wieder in den Alltag zu finden, in den neuen Lebensabschnitt, der vor ihr liegt. Und wir wollen dir auch Janea anbefehlen, dass du sie leitest und segnest auf dem Weg jetzt ins Leben und dass du den Eltern viel Weisheit schenkst. Wir danken, dass du ein Gott bist, dem wir alles sagen dürfen, mit dem wir sprechen können und der auf uns hört. Amen.